Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das, was ich gerade gesprochen habe, nennt sich Kanzelgruß. Die meisten dieser Kanzelgrüße sind Verse aus dem Anfang oder aus dem Ende eines neutestamentlichen Briefes. So einen Kanzelgruß, den spricht der Prediger oder die Predigerin und sagt der Gemeinde damit guten Morgen. Und dann wünscht er noch schöne Dinge wie Liebe und Gnade, Gemeinschaft oder Erkenntnis Gottes. Und eigentlich sagt das der Prediger oder die Predigerin nur dann, wenn sie bis dahin im Gottesdienst noch nichts gesagt hat. Denn man sagt dann zum ersten Mal Hallo und normalerweise reicht es, wenn man einmal Hallo sagt. Den Kanzelgruß, den ich eben gesprochen habe, das ist ein besonderer, denn hier kommt der Heilige Geist vor. In anderen sind meistens nur der Vater und der Sohn genannt. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und man lernt direkt, aha, der Heilige Geist hat etwas mit Gemeinschaft zu tun. Und weil wir Pfingsten haben, möchte ich über den Heiligen Geist sprechen und mit euch darüber nachdenken, ist der Heilige Geist eigentlich neidisch, wenn wir Jesus so oft verherrlichen und anbeten? Das ist eine kindliche Frage und ich vermute mal, dass die meisten hier die Antwort kennen. Aber es ist doch ein ganz guter Weg, um dem Heiligen Geist so ein bisschen auf die Schliche zu kommen. Gott, den Vater, den lasse ich jetzt mal außen vor in der Predigt. Wir feiern bald Trinitatis und dann wird es um die Dreieinigkeit gehen. Aber jetzt schauen wir uns mal Jesus und den Heiligen Geist an. Was ist das für eine Gemeinschaft, die uns Jesus und der Heilige Geist vorleben? Und hier bei uns auf der Erde nennen wir schöne Gemeinschaft auch Freundschaft. Also denke ich heute mit dir darüber nach, ob du ein guter Freund, eine gute Freundin bist. Und was wir von Jesu Freundschaft zum Heiligen Geist und andersrum lernen können. Bevor wir das machen, erst noch ein paar Informationen zum Heiligen Geist. So viel Zeit muss sein, dass wir auch ihm die Ehre geben, uns ihn einmal näher anzuschauen. Am Anfang des Gottesdienstes haben wir das Votum gehört. Das Votum, das ist der Satz im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Manchmal wird noch was vorgeschoben mit, wir feiern diesen Gottesdienst oder diese Andacht oder wir sind zusammen im Namen des Vaters. Das Votum ist eine Verstehenshilfe, dass man versteht, worum es hier überhaupt geht, nämlich um eine christliche Angelegenheit, um einen christlichen Gottesdienst oder eine Andacht. Und manche setzen noch vor den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist das Wort Gott, damit klar ist, dass wir nicht drei verschiedene Götter anbeten, sondern einen Gott in drei Personen. Das klingt dann so, wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und manchmal wird sein Votum nochmal erweitert, damit man sich mehr unter den einzelnen Personen vorstellen kann. Und dann gibt es so eine Kurzfassung der Heilsgeschichte, der Geschichte Gottes mit den Menschen. Zum Beispiel im Namen des Vaters, der dir das Leben geschenkt hat, und des Sohnes, der dir deine Schuld vergibt, und des Heiligen Geistes, der dir die Kraft gibt, die du zum Leben brauchst. Das ist dann eigentlich Geschmackssache, ob man so ein erweitertes Votum mag oder nicht. Es gibt da viele verschiedene Voten, aber es gibt welche, das ist keine Geschmackssache mehr, sondern die sind theologisch falsch. Manche wollen den Heiligen Geist nämlich nicht als Person wahrnehmen. Also da wird die Gottesbegegnung, die Begegnung mit dem personalen Gott, mit dem Gegenüber, der dich geschaffen hat, zu etwas reduziert, sowas wie einem Kraftfeld. Das klingt dann so, im Namen des Vaters, des Schöpfers und des Sohnes, des Erlösers und des Heiligen Geistes, der Gotteskraft. Dass der Heilige Geist Kraft hat, das ist klar. Aber bei solchen Voten kommt es einem doch vor, dass die Sprecher oder die Sprecherin mit dem Heiligen Geist weniger anfangen können. Na gut, also mit dem Vater und dem Sohn, da gibt es viele Geschichten in der Bibel, die sind anschaulich. Aber der Heilige Geist, Im Vergleich kommt er seltener vor und auch weniger anschaulich. Um genau zu sein, kann man den Heiligen Geist auch gar nicht sehen. So wie den Wind. Den können wir auch nicht sehen. Wir sehen nur seine Auswirkung, wenn er Wolken verschiebt oder die Blätter an den Bäumen. Es gibt ein Bild für den Heiligen Geist bei der Taufe Jesu. Da kommt der Heilige Geist auf Jesus herab wie eine Taube. Es ist ein Bild für die enge Beziehung und die enge Freundschaft, die Jesus mit dem Heiligen Geist hat. Und der Geist ist es dann auch, der Jesus in die Wüste führt. Da, wo Jesus dann vom Teufel versucht wird, aber der Teufel hat keine Chance, denn Jesus war stark im Geist. Also der Heilige Geist, über den erfahren wir, dass er sowas Taubenhaftes hat. Vielleicht meint das etwas Flatterhaftes, etwas, das von oben kommt, vom Himmel, so wie eine Taube aus dem Flug, wenn sie auf die Erde kommt. Also nicht einfach nur aus den Wolken, sondern aus dem Bereich, der Gott gehört. Im Englischen unterscheidet man da so schön zwischen Sky, also dem Wolkenhimmel, und dem Himmel Gottes, Heaven. Und der Geist Gottes kommt aus dem Himmel Gottes. Auf Hebräisch heißt der Geist Ruach, und das bedeutet neben Geist und Wind auch Atem. Ruach, also der Geist auf Hebräisch, ist weiblich. Die Geistin, müsste man dann sagen. Und kommt direkt am Anfang der Bibel vor, schon bei der Schöpfung. Denn der Geist ist am Anfang Gott. Ich lese die ersten beiden Verse der Bibel. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde ward wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Auch hier schwebt der Geist wieder. Später haucht Gott das Leben den Menschen ein, und damit beginnen wir zu leben und zu atmen. Jesus spricht vom Heiligen Geist. Er nennt ihn den Tröster, den Anwalt. Und in manchen Predigten oder Reden wirst du das Wort Paraklet hören. Das ist einfach das griechische Wort. Wenn du das hörst, weißt du, aha, es geht um den Heiligen Geist. Und in Johannes 14, 16 sagt Jesus Folgendes: Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Er ist bei dir, und zwar in deinen tieferen Schichten, also deiner Seele. Du kannst ihn nicht sehen und nicht anfassen, aber wenn er dich trösten kann, dann weißt du, dass die Beziehung zu ihm mehr wert ist als alles Gold und alles Geld der Welt. Denn Trost ist wichtig und dein trostloses Leben kann niemals reich sein. Der Vater ist im Himmel, der Sohn sitzt zu seiner Rechten, der Heilige Geist ist hier auf Erden. Und hier weht er, wo er will, und er ist bei dir und in dir. Er ist dein Leben, das Gott dir geschenkt hat und das du eines Tages Gott wieder zurückgeben wirst. Und so hat es Jesus gesagt, als er am Kreuz starb: Vater, meinen Geist befehle ich in deine Hände. Und der Heilige Geist ist es dann auch wieder, der dich auferstehen lassen wird. Denn er hat Jesus auferstehen lassen, so lesen wir es im Römerbrief im 8. Kapitel. Jesus und der Geist sind eins. Sie sind keine Konkurrenten. Sie sind Freunde, haben eine tiefe Gemeinschaft miteinander. Und deswegen heißt der Geist auch manchmal der Geist Jesu oder der Geist Christi. Er richtet sich an Jesus aus, daran, was er gelehrt hat. Er erinnert an Jesus. Es gibt keinen Heiligen Geist ohne Jesus und keinen Jesus ohne Heiligen Geist. Er weist auf ihn hin und er führt alle Seelen in seine Richtung. Jesus sagt wenige Verse später im Johannesevangelium: Der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ist der Geist neidisch auf das Lob, das Jesus bekommt? Und wir loben im Gottesdienst Jesus öfter als den Heiligen Geist. Und ich denke, in den meisten Gebeten kommt Jesus auch öfter vor und in unseren Liedern auch. Aber der Geist ist großzügig, er ist demütig. Und wir können viel über Demut lernen, wenn wir uns ihn anschauen. und seine Freundschaft zu Jesus. Bist du ein guter Freund? Bist du eine gute Freundin? Oder woran würdest du erkennen, dass du gute Freunde hast? Vielleicht daran, dass sie dir helfen, wenn du in der Not bist, wenn es dir schlecht geht. Denn gute Freunde trösten und sie haben Mitleid und fühlen mit. Und das ist wichtig, auch wenn Mitleid nicht immer schön ist. Und manchmal will man das gar nicht annehmen. Vielleicht will man das manchmal nicht annehmen, weil man merkt, die Menschen leiden gar nicht mit einem mit. Sie helfen nur gerne, weil sie dann sich stark fühlen und bedeutsam. Aber das ändert nichts daran, dass es auch echtes Mitleid gibt, das gut tut. Und das ist wichtig und schön und eine wirkliche Hilfe. Die wirklich hilft, ohne Hintergedanken. Echtes Mitleid und echtes Mitgefühl gehören zu einer guten Freundschaft. Aber es gibt noch etwas, woran du erkennst, dass du ein echter Freund bist, dass du eine echte Freundschaft pflegst, nämlich daran, ob du dich für deine Freunde freuen kannst. Ob du dich freust, wenn sie Grund zur Freude haben und wenn sie ihre Erfolge feiern. Das ist die Demut, die wir vom Heiligen Geist lernen können. Er freut sich, wenn Jesus verherrlicht wird, dass Jesus angebetet wird. Darum ist der Geist in unserem Lobpreis da, wenn wir Jesuslieder singen, ohne neidisch zu sein. Und der Geist macht sich nicht selber groß, sondern er erinnert an Jesus. Also wenn du ein guter Freund, deine gute Freundin bist, dann freust du dich für die Erfolge deiner Freunde. Du gönnst deinen Freunden. In Römer 12 steht ein sehr schöner Satz. Da schreibt Paulus: Weint mit den Weinenden und freut euch mit den Fröhlichen. Ist das nicht ein schöner Satz? Weint mit den Weinenden. Echtes Mitleid. Nicht damit du dich stärker fühlst, sondern um zu trösten, weil das gut tut, verstanden zu werden. Und freut euch mit den Fröhlichen. Echte Mitfreude, und die können wir vom Heiligen Geist lernen, denn er ist demütig. Und das ist echte Demut. Echte Demut lässt einen anderen neben dir groß sein. Nicht du machst dich klein, spielst dich herunter oder redest dich schlecht. Das tut der Heilige Geist auch nicht. Er wird sogar mit dem Vater und dem Sohn angebetet in Ewigkeit, und das lehnt er nicht ab, aus falscher Demut. Lob und Anbetung stehen ihm zu und er nimmt sie an. Und das solltest du auch, wenn Lob dir zusteht. Du solltest dich nicht, und das ist eine Einschränkung, immer mit anderen freuen. Denn es gibt auch so etwas wie Ungerechtigkeit, ungerechte Bevorzugung. Wenn andere etwas bekommen, das ihnen wirklich nicht zugesteht, und dann musst du dich nicht freuen, und das hat nichts mit Neid zu tun. Wenn du Ungerechtigkeit falsch findest, dann nennen wir das nicht Neid. Ungerechtigkeit falsch zu finden, das ist richtig. Echte Demut hast du, wenn du anderen etwas gönnst. Wenn du großzügig bist und wenn du lobst und dich freust für deine Freunde, für deine Familienmitglieder und vielleicht noch für andere. In Römer 12 steht nichts vom Heiligen Geist. Warum eigentlich nicht? Nun, wenn du mit anderen mitfühlst, ob du dich freust oder mitleidest, dann lenkt es eigentlich ab, wenn du dabei die ganze Zeit an Gott denkst und seinen Geist statt an den Menschen, der gerade vor dir ist. Und das gehört auch zur Selbstlosigkeit vom Heiligen Geist, dass er hinter den Kulissen wirkt. Kenner wissen, dass er es ist, was er tut. Lieber Bruder, liebe Schwester im Glauben, weine mit den Weinenden und freu dich mit den Fröhlichen. Und lass den Heiligen Geist, den Tröster und den Freudenschenker durch dich hindurchwirken. Amen.